Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast, der sich sonst normalerweise mit dem SC Paderborn beschäftigt. Heute liegt aber ein anderes Thema an und dafür begrüße ich herzlich den Sven. Hallo Sven.
Servus in den Padercast.
Ja, ich finde es immer schön, wenn ich mal Leute zu Gast habe, die nicht so viel mit Paderborn zu tun haben und auch, wo ich mich mal mit einem ganz anderen Thema beschäftigen kann. Und dich habe ich heute so ein bisschen eingeladen als Experten für asiatischen Fußball, denn du musst mich gleich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Du betreibst die Website thaifußball.com und auch den Podcast Kick It Like Asia.
Das ist absolut korrekt. Thai-Fußball allerdings mit Minus oder Bindestrich, wie man so schön sagt. Dann kommt das hin. Und ja, genau. Kick It Like Asia Podcast seit November.
Genau. Und bevor wir auf diese ganzen Themen, über die man sich dann unterhalten kann, tiefer eingehen, stell dich doch mal kurz vor. Also, deinen Namen habe ich schon genannt, aber wo kommst du her? Was verbindet dich mit asiatischem Fußball? Und wo findet man dich sonst im Internet? Auf Twitter und was weiß ich?
Also, machen wir das Einfachste zuerst. Auf Twitter kann man mich finden unter l-loco74. Das Ganze, der Nickname hat schon ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun. Also zum einen, El Loco, würde man das mit C schreiben, bedeutet es, glaube ich, im Hispanischen der Verrückte. Mhm. 74 ist konsequenterweise mein Geburtsjahr. Und Loco mit K stammt eigentlich von Lokomotive. Und das heißt, ich bin eigentlich seit meiner Kindheit, seit Mitte der 80er Jahre, Lokomotive Leipzig-Fan. Ich komme nicht direkt aus Leipzig, sondern aus einer Kleinstadt in der Nähe. Und damals war Leipzig quasi die Bezirksstadt meiner Heimatstadt. Und inzwischen lebe ich seit 2000, also jetzt ziemlich genau seit 16 Jahren, im wunderschönen München. Hierhin hat mich dann auch quasi unter anderem meine Liebe zum FC Bayern verschlagen. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Herzensvereine, den FC Bayern und Lokomotive Leipzig. Mhm. Bei jetzt der FC Bayern, das ist wie ein anderes Thema, die Liebe zum FC Bayern momentan etwas stark erkaltet aus diversen Gründen. Jedenfalls bin ich inzwischen seit 16 Jahren in München und bin dann Ende 2002, glaube ich, war das erste Mal nach Thailand gereist, in den Urlaub und bin seitdem quasi da hängen geblieben. Und nachdem ich dann da mein erstes Länderspiel gesehen hatte und dann später auch mein erstes Ligaspiel, hatte mich das Ganze doch sehr gefangen genommen und ich hatte dann die Idee, doch einfach eine Webseite über thailändischen Fußball zu machen. Das hatte ich mir zunächst auch relativ einfach vorgestellt. Ich dachte mir, ich übernehme einfach nur irgendwelchen englischen Content, übersetze den ins Deutsche und so weiter und so fort. Aber das hat sich dann alles weiterentwickelt dahingehend, dass ich eigenen Content für die Webseite entwickelt habe, die es zunächst nur auf Deutsch gab und dann ein halbes Jahr später habe ich es dann auch auf Englisch gemacht. Das heißt also Deutsch und Englisch thaifußball.com. Und man hat natürlich dann auch immer Berührungspunkte, sei es bei Weltmeisterqualifikationen zu Weltmeisterschaften, Asienmeisterschaften, Südostasienmeisterschaften, wo man Champions League natürlich, wo man über den Tellerrand des thailändischen Fußballs hinausschauen muss. Und über die Jahre hinweg habe ich mir auch ein sehr großes Netzwerk erarbeitet an Leuten in Asien, die ich kenne, die ich aber dann aus diversen Gründen halt einfach zum Beispiel nicht für Thai-Fußball interviewen kann, weil es halt einfach nicht zum Thema passt. Mhm. Und nachdem ja der allseits bekannte und beliebte Rasenfunk an den Start gegangen ist und der Max auch sehr die Trommel gerührt hat für Podcasts. Ich muss zugeben, dass ich mich davor für Podcasts eigentlich überhaupt nicht interessiert habe. Für mich war das auch immer irgendwie mehr so ein iTunes-Apple-Thema gewesen und eher auch schwer zugänglich. Und das hat der Max dann doch auch mit seinen Ermunterungen, hat es quasi ermöglicht, dass ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe. Und ursprünglich dachte ich mir, ich könnte so ein bisschen was über Thai-Fußball machen, aber dann dachte ich mir so, Naja, machen wir es doch gleich ein bisschen Asien, weil mich das eben auch interessiert, weil ich selber auch gerne noch was dazulernen möchte und eben über den Tellerrand schauen. Und so gibt es seit November den Podcast Kick It Like Asia.
Genau, und genau über diesen Rasenfunk bin ich ja auch darauf aufmerksam geworden, weil da der Podcast erwähnt wurde. Und habe auch als ja zum Einstieg deine vierte Episode gehört, die dann knappe 4 Stunden ging, in der ich mich bestens unterhalten gefühlt habe. Aber lass uns mal noch zum Beginn gehen. Du hast gesagt, 2002 hast du das erste Mal ein Spiel in Thailand gesehen. Was war das denn für ein Spiel? Also wer hat gegen wen und wie ging es aus? Und was hat dich sofort irgendwie die Faszination ergriffen?
Also mein erstes Spiel habe ich nicht 2002 gesehen. Ich bin aber das erste Mal in 2002 nach Thailand in Urlaub geflogen. Okay. Für 2 Wochen, so wie jeder Anfänger. weil wenn man einmal 2 Wochen da war, dann beißt man sich hinterher in den Hintern und sagt sich, wäre ich nur 3 Wochen geblieben. Und deswegen musste ich dann irgendwie ein Jahr später dann nochmal nach Thailand. Nee, aber mein erstes Spiel, also das Länderspiel, war 2004 Deutschland gegen Thailand.
Okay.
Das ist halt so ein Länderspiel, wo meiner persönlichen Meinung nach schon auch mit der WM-Bewerbung von Deutschland für 2006 zusammenhängt, wo also da hinter den Kulissen meiner Meinung nach was gedreht wurde. Normalerweise würde Deutschland nie gegen Thailand spielen, ein Länderspiel. Und ich denke mal, da hat man sich dann auch so drauf geeinigt, nach dem Motto, okay, ihr gebt uns ein Länderspiel und dafür kriegt ihr von uns quasi eine Stimme. Zudem war damals Siegfried Held Nationaltrainer von Thailand. Da war nur, glaube ich, ein Jahr da. Das Spiel endete 5-1 für Deutschland. Das Stadion war ziemlich leer, das Nationalstadion in Bangkok, das große, das neue.
Wie viele passen da rein?
49.000, damals waren es noch mehr, damals waren es 60.000, da waren noch keine Sitzschalen drin. Mhm. Inzwischen sind Sitzschalen drin und es passen offiziell nur noch 49 rein. Und ich glaube, damals bei dem Länderspiel waren vielleicht maximal 15.000 Zuschauer. Und die meisten waren wegen Michi Ballack gekommen und waren dann entsprechend auch sauer, dass er nicht zum Einsatz kam, weil Klinsmann ihn auf der Bank gelassen hat. Ich glaube, wenn man sich heute die Mannschaft anschaut, die damals da gespielt hat von Deutschland, Wahnsinn. Ich glaube, der Podolski hat getroffen und ich weiß zumindest von den Thais, dass halt Sario Chaikamdi getroffen hat damals. Ja, das war halt so mein erster Berührungspunkt und danach war es dann halt auch irgendwie so, dass man sich gesagt hat, so, die müssen doch eigentlich irgendwo spielen. Also das war 2004, war dann schon mein dritter Urlaub in Thailand. Du hast aber nirgendwo etwas lesen können, entdecken können über eine lokale Liga. Also man ist auf keine Werbeplakate gestoßen. In der englischen Presse, die ich gerne lese, Bangkok Post und The Nation, da gibt es also 2 große englischsprachige Tageszeitungen in Thailand, da war auch nichts weiter zu finden und das war halt so die Frage, die ich mir da auch gestellt habe, wo ich die thailändischen Spieler gesehen habe, dass sie ja eigentlich irgendwo spielen müssen. Ich aber weder im Fernsehen noch Print sonst irgendwie darauf gestoßen wäre, dass es da eine Liga gibt. Das war das erste Spiel und dann 2008 war dann mein erstes Ligaspiel. Da hat mich ein inzwischen befreundeter Engländer eingeladen zu diesem Spiel, der schon seit, ich glaube, 98 oder 97 in Thailand lebt und dort regelmäßig zum Fußball geht. Über ihn gestoßen bin ich über ein englischsprachiges Thai-Fußballforum. Und wir haben halt rausbekommen, dass er in der gleichen Stadt wohnt wie meine jetzt immer noch aktuelle Freundin. Mhm. Und weshalb wir uns dann halt verabredet hatten und er nahm mich quasi mit zu dem Spiel und das war quasi so der Anfang vom Ende für mich. ich habe dann nämlich auch gleichzeitig noch 4 Deutsche kennengelernt, Duisburg und Dortmund-Fans, die da von dem lokalen Club Fans waren. Und der Dale hat mich dann auch gleich noch nach dem Spiel Franz Schwarzwälder vorgestellt. Franz Schwarzwälder ist Torwarttrainer in Thailand, lebt auch schon in Thailand seit ungefähr 20 Jahren oder so. Roman Franz Schwarzwälder war früher mal Torhüter beim 1. FC Nürnberg in der Bundesliga.
Okay, ich merke gerade schon, du kennst inzwischen anscheinend sehr, sehr viele Leute und hast da sehr viele ja, Leute, die, weiß nicht, dann zumindest irgendwie was zu sagen haben oder irgendwie Connections haben. Bist du denn, wenn ich jetzt mal so deine Seite angucke, so ein gewisses Monopol, zumindest was den deutschsprachigen Raum angeht, oder gibt es da noch andere Leute, die da irgendwie so tief in dem Thema drinstecken wie du?
Ach, schwierig. Also im deutschsprachigen Raum würde ich das schon als Monopol bezeichnen. Ja. Da ist, glaube ich, auch, also wenn du auch auf Google oben Thai-Fußball reinhaust, also wohl bemerkt google.de, google.com schaut es wieder anders aus. Und wenn du da halt bei google.de Thai-Fußball reinhaust, dann landest du unweigerlich oben, erste Suchanfrage sind eigentlich wir. Also da ist natürlich auch über jetzt inzwischen in der 7. Saison hinweg natürlich unheimlich viel Content aufgebaut und wie du schon sagst, Monopol aufgebaut. Viele Groundhopper und so weiter schreiben uns E-Mails, weil sie Urlaub in Thailand machen und dann halt da gleich ihren Länderpunkt mitnehmen wollen und so weiter. Im englischsprachigen Raum sieht es ein bisschen anders aus, da ist es schon schwieriger. Vom Content her würde ich sagen, ja, schon, auch in Teilen. Allerdings sind wir da halt schwieriger zu finden, weil du natürlich einfach mit Seiten wie Goal, 442, ESPN und Soccerway zu kämpfen hast. Wenn du da nicht jetzt gerade aktiv, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, also Dingens betreibst, um quasi in den Rankings oben zu landen.
Suchmaschinenoptimierung meinst du
genau,
wahrscheinlich.
SEO ja. meine ja. ich, ja, ja. genau, das fiel mir gerade nicht ein. Also wenn du da nicht aktiv SEO machst, dann hast du im .com-Bereich oder UK oder .UK oder was auch immer, hast du es relativ relativ schwierig, da vorne auf den ersten Seiten zu landen.
Okay, du hast gesagt, wir, ich gehe davon aus, du machst das also nicht ganz alleine. Wie viele Leute sind dann irgendwie dabei beteiligt? Kannst du das ungefähr sagen?
Ja, also zunächst mal muss ich erklären, das ist halt, die Frage hat man auch schon gestellt bei Kick It Like Elche, weil man mich da sprechen hat, dass ich oft das Wort wir benutze, obwohl ich bin. Das hat prinzipiell damit zu tun, dass ich persönlich wir meinem Gegenüber als angenehmer empfinde als ich, weil ich jemand bin, der, ich mag das nicht, dieses Ich-Bezogene.
Ah, okay.
Und das Wir gibt einfach meiner Meinung nach gibt dem Leser oder Hörer ein angenehmeres Gefühl, weil es eben, wie gesagt, nicht so Ich-Bezogen ist. Und grundsätzlich war es so, ich habe alleine angefangen bei Thai Fußball. Dann ist ein Deutscher dazugekommen, der nach Thailand ausgewandert ist. Der hat dann mit mir zusammen das ein paar Jahre gemacht. Es gehörte noch dazu ein thailändischer Fotograf, der damals mit uns zusammen quasi klein angefangen hat als Hobbyfotograf. Und mein damaliger Kollege ist halt quasi auf ihn getroffen beim Spiel und die haben sich unterhalten und er hat dann die Seite gezeigt und er fand das ganz toll und hat gesagt, ja, pass auf, kein Thema, ihr könnt quasi meine professionellen Bilder, die er also mit einer großen Kamera schießt, könnt ihr unter Namensnennung auf eurer Webseite kostenlos verwenden.
Okay, das ist doch cool.
Ja, das ist auch immer noch so und ich finde es auch relativ cool. Ab und zu läuft man sich dann halt mal in Thailand am Rande eines Spiels über den Weg. Und inzwischen ist der Joke, so heißt der Gute, sehr, sehr gut geworden. Er ist seit mehreren Jahren beim amtierenden thailändischen Meister inzwischen angestellt, fest als Fotograf, macht aber gleichzeitig auch noch viel Autorennen. Und so weiter. Und der hat vor 2 Jahren, glaube ich, ist er auch der offizielle Fotograf von der Südostasienmeisterschaft gewesen, ist offiziell verpflichtet worden. Also der hat sich da richtig gemacht. Ich sag mal so, in Teilen sicherlich auch dank uns, weil wir quasi noch eine Plattform für seine Bilder geboten haben. Und das war für beide eine Win-Win-Situation. Und dann gibt es halt noch einen im Hintergrund, den Marco, der mir damals beim Aufbau der Webseite geholfen hat. Viel zu verdanken habe ich auch dem Ureinwohner, nennt der sich, in der Wikipedia, der Uwe. Und aktuell noch dabei ist der Willi, das ist ein Kumpel von mir aus Thailand. Der macht halt ein bisschen, er arbeitet so ein bisschen die News ab, schreibt die ins Forum rein, ist halt vor Ort bei Spielen, wenn er zu seinem Verein geht, kennt die Leute vor Ort, kriegt halt dann auch immer mal so die eine oder anderen Sachen raus, die halt nicht in den Medien stehen und steckt sie mir dann zu. Und also so gesehen sind aktuell ich und der Willi, die das machen jetzt seit, naja, also zusammen zu zweit seit 2 Jahren.
Kannst du sagen, wie viel Zeit du ungefähr, weiß nicht, im Schnitt pro Woche, Monat oder Jahr verbringst, um irgendwie das alles zu betreiben? Oder machst du das einfach, weiß nicht, die ganze Zeit oder keine Ahnung? Kann man das irgendwie ausdrücken in Stunden?
Also grundsätzlich mache ich es eigentlich die ganze Zeit. Ja. Es ist allerdings so, dass ich die ersten Jahre zum Aufbau der Webseite, um sich also quasi auch einen Namen zu machen, extrem viel gearbeitet habe. Also da habe ich teilweise 40 Stunden die Woche da an die Webseite gesteckt. Also 40 Stunden arbeiten normal plus 40 Stunden die Webseite. Hm. Bis ich dann halt irgendwann vor ein paar Jahren auch mal gemerkt habe, Alter, irgendwie kann das so nicht weitergehen. Hm. Weil mein Privatleben halt extremst drunter gelitten hat. Ich habe eigentlich kaum noch Freunde getroffen. Ich bin kaum selber zu Fußballspielen gegangen hier in Deutschland. Ich bin kaum auf Konzerte gegangen und so weiter. Und das war dann halt irgendwo auch mal so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, es reicht jetzt. Und ich mache jetzt eigentlich nur noch das Notwendigste und ich mache auch das, was mir Spaß macht und so, wie mir die Zeit ist. Hm. Und damit fahre ich seit ein paar Jahren eigentlich recht gut damit. Es ärgert mich natürlich, weil ich gerne mehr schreiben würde wollen.
Ja.
Aber es gibt halt auch manchmal die Zeit nicht mehr. Da fällt natürlich der englische Teil der Webseite nochmal hinten runter. Hm. Ja. Also einen Artikel auf Deutsch hat man vielleicht immer mal schnell geschrieben, aber den dann noch ins Englische zu übersetzen, dauert halt auch nochmal seine Zeit. Und meistens ist es dann, dass ich halt sage, okay, ich bediene erstmal die deutschen Leser als erstes und die englischen Leser kommen dann hinten dran. Zumindest was den Long-Reading-Content betrifft. Bei Tabellen und Ergebnisse und so weiter natürlich nicht. Das halte ich schon auf dem gleichen Level, weil natürlich die englischsprachigen oder eben nicht deutschen Fans natürlich genauso ihre Tabelle lesen wollen und die Ergebnisse und so weiter. Und das versuche ich dann irgendwie so in, naja, sagen wir mal 20 Stunden die Woche hinzubekommen. Und das läuft momentan eigentlich so, wie es ist, relativ gut. Ich sage, wenn ich weiterhin 40 Stunden dran arbeiten würde, würde die Seite noch besser laufen. Aber sie läuft gut. Ja. Von daher kann ich mich nicht allzu sehr beschweren. Und es soll so bleiben, wie es ist. Ich kann wieder ein bisschen, ich gehe jetzt ein bisschen wieder mehr zu Fußball. Also ich fahre jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende fahre ich nach 15 Jahren das erste Mal wieder nach Leipzig zu einem Spiel ins Bruno-Blache-Stadion, worauf ich mich schon sehr freue, obwohl eigentlich natürlich thailändische Liga ist und ich da halt die Spiele auch anschauen müsste und so. Aber es sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, hey, es muss halt irgendwie mal, irgendwo muss eine Grenze sein.
Wer spielt denn? Lok Leipzig wird dann wahrscheinlich spielen, oder? Gegen wen tritt man denn an?
Genau, Lok Leipzig gegen Energie Cottbus 2.
Ah, okay, dann das ist dann wahrscheinlich, ist das Oberliga?
Ja, das ist 5. Liga, ja.
Ja, weil die Regionalliga Nordost habe ich manchmal noch ein bisschen im Blick, weil ich aus zumindest aus Teilen der Region Nordost auch komme und dort geboren bin. Deswegen Lok Leipzig, ich würde mir auffallen, wenn die in der 4. Liga gerade sein würden. Aber
ja, also sie haben zwar die letzten 3 Spiele nur unentschieden gespielt, aber eigentlich sieht es, wenn nichts mehr schief geht, schon danach aus, dass sie am Ende der Saison in die Nordost-Regionalliga aufsteigen soll.
Gibt es da nochmal Aufstiegs-Playoffs oder steigen die dann direkt auf?
Der erste steigt direkt auf.
Ah, okay, ja gut. Dann kann man das dann vielleicht hoffen, dass das dann zumindest für deinen Verein auch ganz gut läuft zum Ende. Ja, okay, jetzt probiere ich mal noch genau die Brücke zu schlagen. Wir haben jetzt einigermaßen über deine Website geredet und ich wollte mit dir über asiatischen Fußball noch ein bisschen spezieller reden. Ich kann ja mal so ein bisschen den Aufhänger sagen, warum ich das so eine gewisse Motivation bei mir steckt dahinter, weil ich habe in meinem Leben bisher in 3 verschiedenen Ländern Fußball live im Stadion gesehen. Deutschland natürlich dabei, dann Frankreich und vor 2 Jahren habe ich zum ersten Mal Fußball dann in Südkorea gesehen.
Oh.
Ich war, ja, ich war, das ist auch eine Geschichte. Ich dachte, ich habe irgendwann angefangen zu arbeiten vor circa 2,5 Jahren und endlich mal Geld verdient und habe immer gesagt, meine erste Reise außerhalb Europas, das wird nach Südkorea sein, weil ich irgendwie von dem Land, weiß nicht, fasziniert, interessiert bin.
Okay,
Auch diese
cool.
Teilung zwischen Süd-Nordkorea. Und da war ich halt für 2 Wochen in Südkorea und dachte, gut, ich bin so ein Fußballfan, ich möchte auch unbedingt hier mal ein Spiel sehen. War dann auch in dem World Cup Stadium in Seoul, wo damals 2002 Deutschland gegen Südkorea 1-0 im Halbfinale gewonnen hatte. Und hatte auch das Glück, dass ich, glaube ich, das Spiel abbekommen hatte, was in der Saison das höchste Zuschaueraufkommen hatte. Da waren
Ja.
irgendwie, weiß nicht, 46.000 Zuschauer.
Oh.
Und ich fand es ganz nett. Also, aber so viel dazu, ein bisschen was verbindet mich so zumindest halb mit asiatischem Fußball. Und ich möchte vielleicht ja, habe die Hoffnung, dass du mir noch ein bisschen mehr erzählen kannst. Wir werden ja im Verlauf des Gesprächs, werde ich noch fragen, wie gut du dich vielleicht in Südkorea auskennst. Aber wo ich vielleicht erstmal anfangen möchte, ist erstmal so das Übergreifende. Also also ich probiere mich mal von oben zu nähern. Wir fangen mal mit der Weltmeisterschaft an. Da hat man ja, ja des Öfteren asiatische Teams dabei. Südkorea ist, glaube ich, auch weiß nicht, die bestplatzierteste
Nee,
Nationalität in der ewigen
das ist.
Tabelle. Nee, okay, dann kläre ich auf.
Also, okay, ewige Tabelle weiß ich nicht. Ich dachte, du meintest die FIFA-Weltrangliste.
Nee, nee, in der Weltrangliste, die habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich wollte mal nur damals gucken, wie
Das
es
mag dann
aussieht.
stimmen.
Ja, ich hoffe, wenn nicht, dann habe ich irgendeine Mannschaft übersehen. Wer ist denn in der Weltrangliste vor Südkorea oder wer ist denn am besten aus Asien?
Der Iran.
Ah, okay.
Also, ich glaube, die Rangliste ist Iran, Südkorea, Japan, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind, glaube ich,
Ah,
die Top
okay.
3.
Das kann durchaus sein, weil Iran holt, glaube ich, auch ab und an mal eine Asienmeisterschaft. Ja, genau, ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben. Dreimal wurden die Asienmeister. Wie ist denn so, weiß ich nicht, wenn man so sieht, dass asiatische Mannschaften sind öfters dabei, wie stark schätzt du denn so den asiatischen Fußball im Vergleich zu anderen Kontinenten ein? Kann das so, weiß nicht, perspektivisch nach Europa und Südamerika die dritte Kraft sein? Oder gibt es da vielleicht, weiß nicht, ist da Nordamerika irgendwie vielleicht stärker gefühlt? Hast du da irgendwie eine Einschätzung oder Meinung zu?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke prinzipiell schon, dass Asien so ein bisschen die dritte Kraft ist nach Europa und Südamerika. Denn wenn du jetzt Nordamerika nimmst, hast du ja jetzt nicht so wirklich viel. Ja? Und die Afrikaner, denen traut man ja immer irgendwie den Durchbruch zu und hat ja in den letzten Jahren auch nicht so wirklich geklappt. Ja?
Genau, die haben irgendwie ganz oft dann gefühlt doch enttäuscht, wenn es dann irgendwie dann doch um die, ja, um als Eingemachte irgendwie ging.
Genau, und jetzt war es natürlich auch so, dass bei der letzten WM haben natürlich auch die Asiaten enttäuscht. Ja? Also die hatten sich natürlich auch mehr ausgerechnet. Ja. Aber ich denke, dass generell zumindest bei diesen, nehmen wir jetzt mal Japan und Südkorea, dass die Voraussetzungen dort schon bedeutend besser sind als bei afrikanischen Ländern. Also das fängt alleine schon beim Finanziellen an, bei den Strukturen, wie die Verbände aufgebaut sind, wie die Ligen aufgebaut sind. Also ich denke, das ist schon weit, weit über dem Standard von afrikanischen Ländern. Und wenn man sich das halt auch anschaut, gerade bei Südkorea, wie viele, gut, natürlich spielen auch viele Afrikaner in Europa, aber prinzipiell, wenn man sich das anschaut, die Welle, die es jetzt schon seit ein paar Jahren gibt mit japanischen Spielern und koreanischen Spielern in Europa, das zeigt schon auch denke ich, die Qualität der Spieler.
Das ist richtig. Ich habe vorhin mal geguckt auf den Kader, den gerade irgendwie Japan hat mit Spielern, die in der Bundesliga spielen. Und das sind echt nicht wenige. Also da hat man auch ganz viele Bundesligisten dabei. Und das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Also diese Qualität scheint doch irgendwie besser zu sein. Was machen denn zum Beispiel gerade Japan und Südkorea, ich will nicht sagen besser als die anderen, aber wo sind die denn besser ausgestattet? Liegt es daran, dass die irgendwie den Sport besser vermarkten können und dass irgendwie Sportart Nummer 1 oder Nummer 2 in dem Land ist? Also wie sieht es denn in Thailand zum Beispiel aus? Was ist denn da quasi die Nationalsportart eigentlich?
Also, um auf Japan und Südkorea zu kommen, das würde ich für diese beiden Länder mal so nicht stehen lassen.
Okay.
Denn ich glaube, Baseball ist die Sportart Nummer 1 in beiden Ländern, in Japan und Südkorea. Das sieht man auch an den Zuschauerzahlen. Die sind in der J-League und in der K-League in Korea nicht gerade berauschend. Es gibt, soweit ich weiß, in Korea auch keinen großen TV-Deal.
Okay.
Also das läuft schon so ein bisschen unter dem Radar. Also wenn die Nationalmannschaft von Korea spielt, ist die Bude voll. Ja? Aber wenn du es runter auf die Liga brichst, dann hast du vielleicht mal so einen Ausreißer, wie wo du dabei warst.
Ja.
Und ansonsten ist das im Verhältnis zu den Nationalmannschaften schon in Teilen recht niedrig. Und das ist in Thailand erstaunlicherweise auch nicht viel anders. Um nochmal kurz auf Südkorea und Japan zurückzukommen, was sie besser machen ist, glaube ich, dass die Gesamtstruktur stimmt. Das sind ja beides erfolgreiche Wirtschaftsnationen. Und ich denke, das spiegelt sich dann auch darin wieder, wie man den Fußball angeht. Beides sind sehr disziplinierte Nationen. Deswegen holt man zum Beispiel nach Thailand gerne Koreaner und Japaner, egal ob die jetzt zweite oder dritte Garde sind. Aber einfach nur aus dem Grund, weil sie A, gut ausgebildet sind, B, diszipliniert sind als Spieler und C, die Mentalität in Anführungszeichen kennen und sich dann entsprechend unterordnen.
Mhm.
Ja, was du halt bei Brasilianern, was man ja gerne auch gleichsetzen kann mit Lebemann, sage ich jetzt mal so, eben weniger hat. Ja, die halt dann auch eben nicht so die Professionalität an den Tag legen, wie es eben zum Beispiel halt ein Japaner oder ein Koreaner tut. Und du hast halt dann einfach, klar, die Top-Brasilianer spielen natürlich in Europa, die sind halt auch top-professionell, aber dann, wenn man sich die Lebensläufe mancher Brasilianer anschaut, die halt zum Beispiel auch mal in Europa gespielt haben, und dann schaut bei wie vielen Vereinen, die danach gespielt haben. Und da muss man sich mal fragen, warum eigentlich?
Mhm.
Also die haben zwar die fußballerische Qualität, aber irgendwo fehlt ja was anderes. Und das ist offensichtlich die Professionalität und das ist offensichtlich dann irgendwo auch der Hang hin zu mehr Laissez-faire und Ernährung und ich gehe dann abends weg und bla bla bla, während halt übertrieben gesagt der Koreaner und der Japaner zu Hause bleiben.
Ja, diese Erfahrung macht man, wenn man sich so ein bisschen auch sowieso mit der asiatischen Kultur auseinandersetzt, dass da Arbeit und Disziplin da sehr, sehr wichtig ist. Und das von meinen, weiß nicht, Recherchen und Erfahrungen weiß ich das auch, dass das dann eher der Fall ist. Und klar, das schlägt sich dann wahrscheinlich auch auf den Fußball nieder.
Aber das wiederum eben auch nur für, also das kann man zum Beispiel für Südostasien, kannst du das komplett ausschließen?
Ja.
Also Südostasien ist also mal Asien ist ja genommen, für sich ist ja relativ groß und das Problem an Asien ist, dass du so viele unterschiedliche Kulturen hast, kulturelle Kreise hast. Ja? Du hast mit dem Nahen Osten, mit Ländern wie Katar, Saudi-Arabien und so weiter, du hast den zentralen Zentralasien, der hier Mongolei, Afghanistan, Usbekistan und so weiter, Tadschikistan einschließt, dann hast du den Süden, wo du halt Pakistan, Indien, Bangladesch, Nepal und so weiter findest, dann hast du Südostasien, dann kommt Nordostasien, wo eben diese angesprochenen, in Anführungszeichen disziplinierten Länder sind, Japan, Südkorea, Nordkorea, China, Taiwan, Hongkong und so weiter. Und Australien jetzt mal mit eingeschlossen, die natürlich Mitglied des Asiatischen Verbandes sind und Mitglied des Südostasiatischen Verbandes als Subverband des AFC in Asien sind. Nur in Südostasien ist die Mentalität eigentlich eine komplett andere als in diesen nordostasiatischen Ländern, weil das ist sehr... Wir reden immer davon von Europa aus, wenn wir zum Beispiel in die Türkei, nach Italien, nach Spanien schauen, dann reden wir von diesem Leben da, in den Südländern. Und so kann man, oder Brasilien, ja, und so kann man das in etwa mit Südostasien vergleichen. Deswegen haben auch zum Beispiel Brasilianer, die von Brasilien nach Südostasien wechseln oder nach Thailand wechseln, haben es relativ leicht zurechtzukommen. Weil sie mit dieser lockeren, in Anführungszeichen unprofessionellen Herangehensweise im Fußball relativ schnell klarkommen. Sie kommen mit dem Essen klar, sie kommen mit dem Klima klar und die meisten Brasilianer fühlen sich dann da halt entsprechend wohl.
Spielen denn tatsächlich in Thailand dann mehr Südamerikaner als Europäer, die dann irgendwann, ich vermute jetzt, dass das vielleicht ist wie in Amerika, dass die Fußballer, die dann ihren Zenit lang überschritten haben, so Ende 30 sind, nochmal nach Thailand kommen. Also ist das genauso?
Nö.
Und okay, nee, dann
Nö.
erklär mal, warum kommen Fußballer nach Thailand und woher kommen die?
Ja, also prinzipiell ist es nicht so, im Gegenteil. Es ist sogar so, dass wir können gerne das Beispiel Manuel Friedrich aufgreifen, der vor 2 Jahren vor dem Wechsel nach Thailand stand. Und er war zum Beispiel, da war er, glaube ich, 33 oder so, oder 34, bin mir nicht ganz sicher. Und da war er zum Vorspielen bei Bangkok Glass FC. Also ein Manuel Friedrich, das muss man sich halt mal überlegen, der musste da vorspielen. Ja? Also er ist nicht einfach dahin und hier ist Vertrag und dann schreibt man, sondern er musste da echt 2, 3 Tage vorspielen, mittrainieren. Und hat ihm aber nichts ausgemacht und er hat das gerne gemacht, also das war überhaupt kein Thema. Nur der Trainer hat damals halt dann einfach gesagt, der ist mir zu alt. Ich habe halt die Befürchtung, er hat nicht mehr das Feuer und will hier quasi nur noch ein Jahr so vor sich hinkicken und groß Kohle abstauben. Das ist natürlich völlig ungerecht gegenüber Manuel Friedrich. Also gerade eben auch in der letzten Ausgabe von Kick It Like Ich, wo ich mit Steve Darby gesprochen habe, er hatte Manuel Friedrich dann bei Mumbai City in der Indian Super League. Da war Steve Darby Co-Trainer von Peter Wright und Manuel Friedrich war ein Spieler von ihm. Und da hat er halt auch gesagt, also Manuel Friedrich ist ein absoluter Profi, ja, und der halt auch immer 100% gegeben hat und ein Vorbild für alle indischen Spieler. Und was Steve Darby zum Beispiel auch immer wieder gerne sagt, das hat er auch in der Podcast-Ausgabe gesagt, ist, wenn ich einen ausländischen Spieler hole, dann muss ich mir überlegen, welchen Mehrwert er hat. A muss ich mir überlegen, ist er besser als ein Spieler, den ich schon habe, also ein lokaler Spieler. Ja? Zweitens, kann er meinen lokalen Spielern ein Vorbild sein? Sprich, wenn der, es wird ja auch immer auf die Ausländer dann ein bisschen mehr geschaut. Rösler hat das gestern Abend im Sportstudio so schön gesagt. Wenn du nach England kommst als Ausländer, dann wird natürlich von dir extra nochmal mehr erwartet. Und das ist natürlich in Thailand nicht anders. Wenn du als Ausländer da hinkommst, dann wird von dir auch mehr erwartet. Und zwar in allen Belangen. Ja? Ich meine, wenn Björn Lindemann 5 Minuten zu spät zum Training kommt an seinem ersten Tag, ja, dann gucken sich die Thais alle an, obwohl die 5 Minuten zu spät zum Training gekommen sind und fragen sich, warum denn der Ausländer, der so einen Haufen Kohle verdient, hier 5 Minuten zum Training kommt. Also da spielt schon das Role Model auch eine gewisse Rolle. Und ansonsten ist das relativ gemischt. Wie gesagt, in Thailand ist es so, es gibt eine Ausländerbegrenzung, die der asiatische Verband gerne im Allgemeinen durchgesetzt sehen würde. Ja, es ist keine Regel, aber eine Vorgabe, ein Leitfaden vom asiatischen Verband. Und zwar heißt diese Regel 3 plus 1. Wenn du also zum Beispiel Champions League spielst oder AFC Cup, das ist das Äquivalent zur Europa League, dann darfst du nicht mehr als 3 Ausländer auf dem Platz haben, die nicht dem asiatischen Verband angehören und plus ein Ausländer, der einem Mitgliedstaat des asiatischen Verbandes angehört. So, in Thailand hat man diese Regel komplett übernommen und hat gesagt, 3 plus 1 bei 5. 3 plus 1 bei 5 heißt, du darfst maximal 5 Ausländer im Team registrieren und eben dann diese 3 plus 1 Regel auf dem Feld umsetzen. Das heißt, das schränkt das Ganze schon mal ein und da man eben diesen einen Platz für einen asiatischen Spieler hat, nimmt man eben aus den von mir bereits vorher genannten Gründen dafür gerne Südkoreaner und Japaner.
Okay, verstehe.
Ja. Und ansonsten hast du sehr, sehr viele Brasilianer. Ja, Brasilianer ist ein großer Teil, sehr viele Afrikaner, sehr viele Koreaner. Das sind so die, glaube ich, die größten Brocken. Und ansonsten ist das relativ gestreut. Du hast mal einen oder anderen Amerikaner drin, du hast mal Japaner drin, Australier, dann, weiß nicht, ich glaube, einen Schweden haben wir jetzt und ich glaube, einen Ungarn haben wir jetzt drin. Holländer, glaube ich, in der zweiten Liga. Aber das sind halt so ein oder zwei sind das dann immer. Ja. Ein paar Spanier haben wir und jetzt neu Ariel Rodriguez, der von der Nationalmannschaft von Costa Rica ist. Warum die Spieler da hinkommen? Schwierig zu sagen. Also zunächst mal verdienen sie nicht schlecht, die ausländischen Spieler. Also Björn Lindemann zum Beispiel, der jetzt in seiner fünften Saison ist in Thailand, verdient sehr wahrscheinlich mehr, als er in Deutschland in der dritten Liga bei Osnabrück verdient hat.
Ist er von Osnabrück nach Thailand gewechselt? Oder?
Nee, der ist von Jena. Der war dann bei Jena, dann war er bei Jena 2 oder ja genau, bei Jena. Und dann haben sie ihn zu Jena 2 gesteckt und von da aus ist er dann nach Thailand. Und der verdient ein nettes Sümmchen.
Da muss ich zwischenfragen, wie kommt man denn, also wie wird man denn in Thailand auf jemanden aus Jena 2 aufmerksam? Kannst du das erklären? Weißt du, wie das zustande kommt?
Das habe ich Björn, glaube ich, auch schon gefragt. keine Ahnung, ihn hat das Angebot irgendwie erreicht. Okay. Also es war halt, lief halt über einen Agenten und er wollte halt einfach weg, was anders machen und er hatte ja ein Angebot aus China, das sich zerschlagen hatte und er dann stattdessen das Angebot aus Thailand angenommen hat. Das Geld stimmte halt und er war weit weg von Europa. Ich meine, wer Björn Lindemann kennt und wer seine Geschichte kennt, weiß, dass er halt damals einfach, ich sag mal, in Anführungszeichen Probleme hatte, dass er in Deutschland in einer Schublade steckte, aus der er offensichtlich nicht mehr rauskam und sich für ihn dann entsprechend einen Wechsel in Ausland einfach auch angeboten hat. Und ich finde, Björn hat das Beste draus gemacht. Wie gesagt, fünfte Saison, er verdient sehr gutes Geld, das Leben in Thailand, die Lebenshaltungskosten in Thailand sind nicht sehr hoch. Das heißt, von dem Geld, was du verdienst, kannst du auch nochmal extrem viel auf die Seite legen, was natürlich für einen Fußballspieler, der nicht Bundesliga, erste Bundesliga-Millionär ist, extrem viel bedeutet.
Ja.
Er hat ja auch selber da in dem einen Gespräch mit mir, mit uns, hat er auch gesagt, dass er, weiß gar nicht, was er, glaube ich, da gesagt hatte, auf jeden Fall baut er irgendwie sein Haus jetzt in Osnabrück. Hat er ausgebaut oder baut er aus, hat jetzt ein Haus in Thailand, in Korat, wo er spielt, baut sich da selber ein bisschen geschäftlich was auf und so weiter und so fort. Er hat also auch da Freunde gefunden, viel Netzwerk sich aufgebaut und ja, also für ihn, also ich sehe ihn ja meist in jedem Urlaub und für ihn freut mich das einfach nur. Ich finde ihn einfach ein super Kerl und ich denke auch, das ist einer der Gründe, warum er, also nicht nur wegen seinem Spielerischen, warum er in Osnabrück und in Teilen auch Paderborn oder Magdeburg immer noch so sehr beliebt ist, weil er ein Typ ist, der dermaßen down to earth ist eigentlich und einfach, ja, er kommt einfach super rüber.
Genau, ich wollte gerade auch einstreuen, ich habe gerade nachgeguckt, der hat auch mal in Paderborn gespielt, so kriegen wir quasi so ein bisschen die
Brücke
zum Padercast hier hin.
Richtig, hat er. Und ja, ich denke schon, dass das der Grund ist. Also, dass zum einen Spieler, die halt ein Angebot bekommen von einem Agenten, dann sie sagen, wow, Thailand, warum nicht? Die haben natürlich, klar, im ersten Moment, wenn du Thailand hörst, wow, geil, ich kann da spielen, wo andere Urlaub machen.
Ja, richtig, genau, hätte ich jetzt auch sofort im Kopf. Das ist es gibt ja kaum ein besseres Urlaubsland.
Ja, aber natürlich ist es jetzt dann schon nicht ganz so.
Hm,
ja, das ist halt so, oder andere Spieler, die Angebote aus Indonesien oder aus Malaysia bekommen oder so. Es ist schon nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Also man muss sich da schon auch durchsetzen. Man muss sich daran gewöhnen. Es ist die Hitze, mit der man klarkommen muss. Ich meine, du spielst abends um 6 Uhr, 8 Uhr, wenn du Pech hast, du spielst Ligapokal oder Verbandspokal und dann spielst du nachmittags um 15.30 Uhr bei sengenden 40 Grad auf einem Regionalliga-Acker. Ja, ja, damit musst du erstmal klarkommen. Ja, dann mit dem Essen musst du klarkommen. Du musst damit klarkommen, wie das Ganze da abläuft, ja, wie die thailändischen Trainer sind, wie die Kultur ist, wie der Fußball da abläuft.
Ja.
Und das braucht seine Zeit und das ist nichts, wo du einfach so sagen kannst, pff, komm Thailand, hey, das ist doch Niveau, ach, fünfte, sechste Liga, da gehe ich doch locker hin.
Ja.
Ich habe schon genügend Leute da hingehen sehen, die genau diese Einstellung hatten, ja, und die eben genau mit so einer Einstellung im Endeffekt auch gescheitert sind.
Am Ende ist es tatsächlich doch irgendwie wahrscheinlich Arbeit, die man dann ganz normal zu erledigen hat und die dann noch ein bisschen erschwert wird durch die Bedingungen, die man einfach erstmal nicht gewöhnt ist, weil es halt doch in Thailand, ja, wie du schon alles angesprochen hast, Klima und so, das ist alles anders und dann geht das mal nicht so eben bei. Nebenbei, du hast gerade ein Thema angesprochen, was ich auch noch auf dem Zettel habe, und zwar Anstoßzeiten. Sind die... Du hast gerade ganz verschiedene Zeiten genannt. Sind die wie in, weiß nicht, eher wie in Deutschland, dass du so quasi eine Konferenz zwischenzeitlich hast, oder sind die auch sehr aufgesplittet, dass quasi alles gesehen werden kann? Und dazu vielleicht gleich die Anschlussfrage, wird das im Fernsehen übertragen?
Also, ich kann jetzt hier natürlich nicht für alle asiatischen Länder sprechen.
Am besten über Thailand, weil du da dich ja wahrscheinlich am besten
auskennst. Ich versuche mal so ein paar halt. Also in Singapur ist es zum Beispiel so, und das finde ich furchtbar, und ich habe auch keine Ahnung, warum die das machen. Die spielen quasi fast jeden Tag. Also wenn ich auf Twitter bin und dem einen oder anderen, dem ich dann halt folge, der singapurischen Fußball abdeckt, und dann denke ich mir, wie, schon wieder ein Spiel? Und nächster, oh, wie, schon wieder ein Spiel? Also das ist wirklich echt absolut furchtbar. Das ist zwar vielleicht so nett, ganz zum Hoppen und so, aber ansonsten ist es halt sehr, sehr nervig. In Malaysia ist es nicht ganz so gestreut, aber ähnlich. Ich glaube, in Japan und Südkorea spielt man schon mehr oder weniger en bloc am Wochenende, auch in Australien, ebenfalls in China. Und für Thailand spielt man Samstag, Sonntag, und man hat das Ganze jetzt dann vor ein paar Jahren, hat man dem Verein die Auflage gemacht, dass also zum Beispiel Erstligavereine müssen eine bestimmte Lux-Anzahl ihrer Flutlichtanlagen vorweisen, weil man eben gesagt hat, 16 Uhr Anstoß ist Banane. Ja, da ist einfach zu heiß. Ja, schaut, dass ihr euer Flutlicht in Gang bringt, damit wir dann auch eben, damit das Fernsehen übertragen kann. Und dann ist die früheste Anstoßzeit 18 Uhr. Da hat man dann alle Spiele immer um 18 Uhr gehabt. Und seit 2 Jahren jetzt hat man aufgrund des TV-Vertrages das ein bisschen aufgedröselt. Und jetzt ist es halt so, dass man quasi so 2 Spiele um 6 hat, dann 2 Spiele um 7 und 1 um 8. Und am Sonntag quasi nochmal genau das Gleiche, nur mit einem Spiel halt weniger. In der ersten Liga und in der zweiten Liga ist es so, dass die Spiele eigentlich fast alle inzwischen um 18 Uhr anfangen. Je nachdem, welcher Verein ein besseres Flutlicht hat, macht dann auch gerne schon mal 19 Uhr und 19.30 Uhr Anstöße. In der Regionalliga ist es halt so, dass da der Großteil der Spiele zwischen 16 und 18 Uhr beginnt, weil da einfach, ja, die meisten Vereine haben keine eigenen Stadien. Die sind auf städtische Stadien, beziehungsweise in dem Fall halt Provinzstadien oder Sportstadien angewiesen, mit der Flutlichtanlage, die vorhanden ist. Und die reicht dann halt nicht fürs Fernsehen aus. Und deswegen spielen die dann halt um 4 oder um 5. Was unter Umständen ganz vorteilhaft ist, wenn man da ist, weil dann schafft man auch schon mal 2 Spiele an einem Tag.
Genau, und sonst, du wirst ja, vermute ich jetzt, meistens die Spiele aus Deutschland aus dir angucken.
Korrekt.
Da kommt dir ja erstens die Zeitverschiebung so ein bisschen, also diese späten Termine kommen dir bezüglich der Zeitverschiebung, glaube ich, ganz gut entgegen, dass du nicht, weiß nicht, mitten in der Nacht gucken musst.
Ja,
das oder stimmt. Oder am frühen Morgen. Die Frage ist jetzt, wie werden die übertragen? Also kann man die, weiß nicht, einfach hier in Deutschland, gibt es da, weiß nicht, irgendwelche Abo-Modelle, wo man sich die Sachen angucken kann? Oder wie kommt man irgendwie dazu, ja, Fußball zu gucken, der in Thailand stattfindet?
Leider nicht, weil, also es gibt sehr viele, die gerne, es gibt also nicht nur Deutsche, sondern halt so weltweit, die halt auf welchen Gründen auch immer mit Thailand verbunden haben, und sei es, dass es irgendwelche Thais sind, die inzwischen im Ausland leben, die das gerne würden verfolgen wollen, ist aber so gesehen nicht können, weil die Spieler der ersten und zweiten Liga ausschließlich von True bedient werden. True ist quasi, muss man sich so vorstellen, ist das Pendant zu Sky in Deutschland.
Dann für ganz Asien oder nur für Thailand?
Nein, jetzt nur für okay, Thailand. Ja. Und True hat zeigt jedes Spiel der ersten und zweiten Liga live am Wochenende. Und Regionalliga dieses Jahr ist ein bisschen schwierig. Also im letzten Jahr war es so, dann wurden am Wochenende auch noch so 4 bis 5 Spiele der Regionalligen übertragen. Das machen inzwischen teilweise die Vereine selber. Die stellen halt einfach eine Kamera ins Stadion rein, übertragen das auf YouTube. Mhm. Und jeden Samstag und jeden Sonntag gibt es aber ein Spiel der thailändischen Erstliga auf dem frei empfangbaren Kanal von True, also dem PTV-Anbieter, wo also dann Leute, die also nicht für den Service zahlen, im Endeffekt wenigstens ein Spiel live sehen können. Und okay, da gibt es halt dann auch ganz normalen, wie bei Sky auch, gibt es ganz normalen Abo-Modell, wo man sich das Paket raussuchen kann, was man haben möchte. Und es gibt auch ein, das, was halt hier in Deutschland zum Beispiel Sky Go ist, ist halt in Thailand True Anywhere. Das heißt, du kannst über deinen Browser, über die App an deinem Mobile, kannst du dir ein Paket kaufen. Zum Beispiel gibt es halt da einen Liga-Pass. Der kostet, glaube ich, umgerechnet 15 Euro. Für die ganze Saison.
Da merkt man, dass andere Preise dort herrschen.
Für die ganze Saison. Und man kann sich zum Beispiel dann in der Mediathek, werden die Spiele dann gespeichert und man kann die dann quasi bis Ende der Saison kann man sich die Spiele dann quasi immer wieder anschauen. Und dann gibt es auch noch sogenannte Follow-Your-Team-Passes, ja, das kennt man vielleicht von der NFL oder von der NBA, wo man quasi halt nur einfach einen Pass kauft für sein Team, das man folgen will. Da weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, was es kostet. Das ist aber auch nicht so irrsinnig teuer. Und so läuft es halt zum Beispiel in Thailand. In Malaysia werden gar nicht so viele Spiele übertragen. Ich glaube so 2 bis 3 pro Spieltag. In Singapur fast gar nicht. In Laos werden auch Spiele also übertragen und in Vietnam auch. Aber ich glaube, von der Masse her, wie das in Thailand der Fall ist, fällt mir ehrlich gesagt kein anderes Land in Asien ein, das das macht. Also selbst die Australier schimpfen, dass sie die australischen Fußballfans, dass sie halt die A-League so schwer im Fernsehen verfolgen können, dass teilweise Nationalmannschaftsspiele schlecht gecovert sind, dass zum Beispiel von der Champions League fast überhaupt nichts zu sehen ist und so weiter. Und die Probleme hast du in Thailand eigentlich überhaupt nicht. Und das ist auch etwas, was ich von Anfang an in Thailand so umwerfend fand. Wenn du da im Urlaub bist, du verpasst nichts. Ich kenne kein Land auf dieser Welt, wo du echt rund um die Uhr mit Fußball und Sport zugedonnert wirst, wenn du es willst. Da wird also Bundesliga, englische Liga, spanische Liga, italienische Liga, französische Liga.
Da stellt sich mir dann gleich die Frage, wie ist denn da die Konkurrenzsituation dann, wenn man die zwischen der Thai-Liga und der englischen Liga die Auswahl hat? Also was machen die Bevölkerung? Guckt die beide Ligen oder bevorzugt die einheimische oder die ausländische? Kannst du da irgendwie ein Bild abgeben?
Beide. Gott sei Dank hat sich das Bild seit meines ersten Thailandsurlaubes doch sehr gedreht. Die englische Liga ist nach wie vor die absolut dominierende Liga. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Also selbst die Bundesliga fällt dazu im Vergleich als Popelsliga, kommt die daher in Thailand, wenn man so will. Das ist egal, wo du da hingehst, da läuft dann auf dem Fernseher englische Premier League, wenn gleichzeitig Bundesliga läuft, dann ist das keine Sau. Und wenn irgendwann nachts um 12 oder um 1 Bremen gegen Stuttgart spielt, dann interessiert das auch keine Sau. Ja, es ist so, dann muss halt dann schon Dortmund gegen Bayern spielen oder so, dann ja, aber ansonsten eher nicht. Und aber wie gesagt, das hat sich in den letzten Jahren sehr gedreht. Früher hat man auch sehr, sehr viele die Leute auf der Straße gesehen mit vielen Trikots von Manchester, von Liverpool und so weiter. Inzwischen sehe ich kaum noch welche.
Okay.
Also da hat die Anzahl an Trikots der einheimischen Clubs doch sehr überhand genommen. Früher hat man auch sehr, sehr viele England-Trikots gesehen. Die sieht man auch nicht mehr so.
Liegt das deiner Meinung nach daran, dass der englische Fußball unattraktiver geworden ist oder ist der Thai-Fußball einfach attraktiver geworden?
Nein, der Thai-Fußball ist jetzt nicht zwangsläufig attraktiver geworden, er ist präsenter geworden.
Okay.
Er ist natürlich präsenter geworden, weil sich das auch geändert hat im Vergleich zu, wie es halt eben vor 15 Jahren war, wo ich vorhin erzählte, dass du halt keinerlei Informationen hattest. Mhm. Das hat sich halt geändert. Die Vereine machen Werbung, es gibt die sozialen Plattformen, auf denen man präsent ist. Man muss auch dazu sagen, es war halt so, dass vor 15 Jahren war die Liga in Thailand halt größtenteils auch nur auf Bangkok begrenzt. Es war eigentlich mehr eine Bangkok-Liga als eine reine landesweite Liga. Es hat sich in den letzten Jahren dann ein bisschen geändert. Man hat das geöffnet und hat dann eine Ligareform gemacht. Und jetzt hat man natürlich, also jede Provinz, und es gibt, glaube ich, lass mich nicht lügen, 70 Provinzen in Thailand. Fast jede Provinz hat ein Fußballteam. Manche haben auch zwei oder drei. Und dadurch haben natürlich die Leute dann auch nachmittags halt zum Fußball und manche haben halt die vorher halt die englische Premier League verfolgt haben und die halt Fans von Liverpool und Manchester waren, haben halt gemerkt, ich habe ja einen Verein hier um die Ecke. Mhm. Ja, bin ich denn blöd? Was sitze ich denn hier vorm Fernseher und jubel so einem blöden englischen Verein zu, dem ich überhaupt nichts anfangen kann, wo ich gar keinen Bezug dazu habe, dann gehe ich doch lieber hier um die Ecke. Ja? Die sich jetzt da abwenden, sage ich jetzt mal so, das sind dann halt auch schon eher die einfach sagen, mir ist der Fußball zu schlecht. Weil sie eben zum Beispiel auch eben von der Bundesliga oder von der englischen Premier League verwöhnt sind. Die sagen sich, was soll ich mir denn da so einen Grottenkick anschauen? Ja? Und das ist einer der Gründe. Gleichzeitig hast du die Nationalmannschaft, was jetzt in Thailand mit Nationalmannschaftstrikots rumläuft, ist unfassbar. Unfassbar. Also das hätte ich vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, das hätte ich nie im Leben gedacht. Grand Sport verkauft sich dumm und dusselig mit seinen Trikots.
Das, obwohl ja die Nationalmannschaft gar nicht so gut eigentlich ist, oder? Also hat für die WM haben die sich bisher noch nicht qualifiziert, oder?
Nee, das ist richtig. Und die waren auch zuletzt eher weniger gut. Und ist jetzt in den letzten 2 Jahren, also als Winfried Schäfer zum Beispiel halt noch Trainer war, und die haben WM-Quali gespielt, nimmt das Beispiel Deutschland, Thailand, 15.000, da war das Raja Mangala, das war fast leer. Ja? Heute, das Spiel gegen Südkorea, was heute stattfand, war innerhalb von einer Stunde ausverkauft.
Okay,
20.000. Das letzte Heimspiel in der WM-Quali vor ein paar Monaten war auch innerhalb von Minuten ausverkauft, 49.000. Ich selber war im September da gegen den Irak und habe also auch dieses Stadion das erste Mal voll gesehen mit 49.000. Es war der schiere Wahnsinn. Es war ein unfassbares Erlebnis, vor allem weil die Thais 2-0 hinten lagen und dann in den letzten 10 Minuten noch 2 Tore gemacht haben. Das war natürlich bombastisch und es war eine Irrsinnsstimmung. Und auch heute beim Spiel gegen Südkorea, da haben sie 1-0 verloren, war die Stimmung super, weil die Fans natürlich letztendlich den Erfolg gefeiert haben vom vergangenen Donnerstag, nachdem Thailand im Rückspiel gegen den Irak 2-2 sich jetzt für die Asienmeisterschaft 2019 qualifiziert hat. Und das ist das erste Mal seit 2004, dass man sich für die Asienmeisterschaft qualifiziert hat. 2007 nehmen wir mal raus, weil da war Thailand Gastgeber. Und zum ersten Mal seit 2002 wieder für eine dritte, also finale Runde der Qualifikation zu einer WM qualifiziert hat. Und da hast du völlig recht. Dahingehend ist Thailand nicht gut. Thailand hat aber vor 2 Jahren, 14, hat vor 2 Jahren die Südostasien-Meisterschaft gewonnen. Und das war so ein bisschen mit dem neuen Nationaltrainer, Kyatisak Senormuang, der mit Spitznamen im Übrigen Zico heißt. Mhm. Damit fing das an. Und sie hatten er hat junge Spieler da eingebaut, sehr, sehr viele junge Spieler, die der Kern der Nationalmannschaft jetzt sind, die teilweise noch U23 spielen. Es sind halt auch so teilweise Posterboys dabei, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und da ging das los und dann hat das irgendwann ist es explodiert und wie gesagt, inzwischen ist eigentlich jedes Heimspiel von den Thais ausverkauft und kommt echt schwer an Karten ran. Die auf der Straße waren nach der Südostasienmeisterschaft waren am Flughafen 100, weiß ich wie viele Tausende von Leuten, die sind mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt zum alten Nationalstadion reingefahren. Es waren unfassbare Bilder. Und das hat sich extrem gedreht. Also da ist aber auch noch so eine Diskrepanz zwischen den Zuschauerzahlen bei einer Nationalmannschaft und eben in der Liga.
Ist die Frage, ob man so vielleicht das hinbekommt, dass man erst über die Liga dann die Leute abholt und dann also erst über die Nationalmannschaft und dann die Leute vielleicht auch später feststellen, wie du es gerade meinst, dass um die Ecke ein Verein ist, den man sich auch mal so angucken kann.
Das ist sehr zu hoffen. Aber du hast halt, andererseits hast du halt, es kommt halt immer auch drauf an. Ja, du hast halt zum Beispiel Korat, da wo Björn Lindemann spielt, da sind halt, ich glaube, die hatten letztes Jahr einen Schnitt von, also erste Saison, deren erste Saison in der ersten Liga, die hatten, glaube ich, einen Schnitt von 18.000. Mhm. Ja, im Spiel gegen Buriram waren 34.000.
Das war dann wahrscheinlich das BVB-Dortmund-Duell in Thailand, das Äquivalent dazu.
Ja, das, naja, es sind halt benachbarte Provinzen.
Ah, okay, also eher Dortmund-Schalke.
Eher so Dortmund-Schalke, genau. Und wenn halt zum Beispiel Buriram zu Hause spielt und die spielen gegen Chonburi oder gegen Muang Thong, dann haben die halt auch ihre 30.000. Mhm. Das muss man halt ganz bei den Top-Spielen, keine Frage. Also da ist dann die Bude voll. Nichtsdestotrotz liegt die Durchschnittszuschauerzahl in Thailand bei 6.000, lag sie, glaube ich, im letzten Jahr. Das ist in Südostasien so gesehen eigentlich ganz gut, aber zum Beispiel Malaysia und Indonesien ist noch krasser. Also die haben noch mehr. Indonesien darf ja aktuell nicht spielen, die sind ja von der FIFA gesperrt.
Warum sind die gesperrt?
Ja, wegen weil sich die Politik in die Verbandsangelegenheiten eingemischt hat.
Okay.
Ja. Und generell ist es so, dass die Region extrem fußballverrückt ist. Ja? Also da ist Fußball schon die Nummer eins. Also in Thailand teilt sich die Nummer 1 Fußball noch so ein bisschen mit Muay Thai Boxen.
Okay.
Das geht dann noch so nebenher. Prinzipiell, wenn man so auf Südostasien noch so ein bisschen, ja, Korea, Japan, Australien, also da ist Fußball im Verglichen schon die Nummer 1 in Südostasien. Und die sind alle Fußball bekloppt und man darf, was man nicht vergessen darf, das ist eine Region von, ich glaube, 300 Millionen Menschen. Ja. Und Indonesien hat ja, glaube ich, allein schon 180. Ich will nicht lügen. Und in Indonesien sind sie, also von allen, die Fußball bekloppt sind in Südostasien, sind die Indonesier am Fußball bekloppt. Und da geht es aber auch richtig ab. Also da sind auch immer 30.000, 40.000 bei den Spielen. Da ist Ultrakultur ohne Ende. Da geht es schon gute Sache. Auch in Malaysia bei bestimmten Spielen hast du auch deine 40.000, 50.000 Zuschauer. Und wenn du die Südostasien-Meisterschaft nimmst, wie vor 2 Jahren im Halbfinale, Malaysia gegen Thailand vor 100.000 Leuten. Alter!
Das ist irre, ja. Warst du da zufällig live dabei oder hast du es dann?
Leider nein. Und das war so gigantisch. Also die Stimmung in diesem Stadion, ja, und die malaysischen Ultras vor dem Spiel, was die da abgezogen haben. Boah,
Das ist vielleicht noch so ein Thema, was mich auch interessiert, wo du jetzt Ultras schon genannt hast. Fankultur wollte ich auch noch ansprechen. Also nimmt das so ein bisschen diese, weiß nicht, europäisch-südamerikanischen Züge an, dass du quasi auch sowas wie Ultras hast oder auch im Vereinsfußball irgendwelche Allesfahrer, die überall hinfahren? Ist das auch ja, Bestandteil der Zuschauerkultur oder ist das immer noch, ist das eher exotisch oder wie ist das genau?
Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen beides. Es gibt schon Allesfahrer, ja. Mhm. Die Ultrakultur hat in den letzten Jahren in Thailand Einzug gehalten. Es kam, glaube ich, zuerst bei Muang Thong auf. Die haben auch einen sehr aktiven Ultrakern, der wirklich, aus dem sich dann auch wiederum die Ultras Thailand rekrutieren.
Also da haben tatsächlich Nationalmannschaften Ultras,
richtig.
Weil das ist ja
Es gibt keinen, die Mannschaft Air Force One 12 Fanclub.
Powered by Coca-Cola.
Powered by Coca-Cola gibt es nicht. Es gibt Ultras. Ich war selber beim Irak-Spiel im Ultra-Block drin gewesen bei denen. Mhm. Das musste mir mein Kumpel unbedingt die Tickets dafür besorgen und ich habe die vorher gefragt, in welchem Block die sind, damit ich auch ja in den richtigen reinkomme. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt ein übermäßig großer Fan der Ultras bin oder des eintönigen Singsangs, aber das musste ich mir dann doch unbedingt mal antun. Mhm. Und aber wie gesagt, die Thailand-Ultras, der Großteil davon rekrutiert sich von den Muang Thong-Ultras und dann kommen halt verschiedene Ultragruppierungen von den anderen Vereinen noch mit dazu und die machen dann halt immer ihre Aktionen, die machen Choreos auch und so weiter. Es gibt das Problem bei der Nationalmannschaft ist, es gibt, das hat man halt teilweise auch bei den Vereinen in Teilen, es gibt mehrere Fangruppierungen. Ja, also gerade bei der Nationalmannschaft hat man quasi so drei Hauptfangruppierungen. Das eine ist halt die Chiang Thai Power Group. Die gibt es halt schon seit ewigen Zeiten. Ja. Und dann hat es jetzt noch so eine Gruppe gebildet, die nennen sich, glaube ich, Hardcore Supporter. Und dann eben gibt es die Ultras. Ja, und das ist halt, die einen wollen mit den anderen nichts zu tun haben und so. Und die Ultras sind halt nochmal ein bisschen krasser drauf als diese Hardcore-Supporter. Ja. Die Ultras machen dann halt gerne mit Pyro und so weiter. Und da gab es auch Vorfälle bei der U19 Südostasien-Meisterschaft, U19 letztes Jahr.
Okay.
Und die fahren halt schon relativ viel. Also die fahren dann U19, U17, U23.
Und dann noch der normale Verein nebenbei, den sie auch sonst
haben. Genau, der dazu, dann die Frauen, wenn sie denn mal spielen, die gehen dann auch, letztens habe ich sie beim Beachvolleyball gesehen, also die sind halt schon ziemlich krass drauf. Trotzdem, nichtsdestotrotz ist das funktioniert im Land, aber jetzt auswärts ist es halt echt schwierig, weil das halt teilweise für die Thais echt nicht erschwinglich ist.
Okay, da würde mir jetzt sowas einfallen wie, man hat ja dann in Europa Champions League, sowas gibt es ja in Asien wahrscheinlich dann auch. Da gibt es dann weniger Leute, die es sich dann irgendwie, ja, weiß ich, leisten können dann.
Genau, also da gibt es vielleicht, also Muang Thong, wo die in Urawa gespielt haben, ich glaube, da waren vielleicht so 100 Leute. Als, ich weiß noch, als der Chombori in Indien gespielt hat, ist der Tobi dahin geflogen. Das ist einer von den vier Deutschen gewesen, die ich damals 2008 kennengelernt hatte, zum AFC-Cup-Spiel. Und er war der einzigste Supporter in einem 100.000-Mann-Stadion, also der einzigste thailändische Supporter in einem 100.000-Mann-Stadion. Ja. Ja. Der wurde dann allerdings auch hinterher, hat er dann vom Mannschaftskapitän ein Trikot geschenkt bekommen und der ist mit den Jungs auch dann zurück nach Thailand geflogen. Ja.
Ja, das hat, ich weiß nicht, ob du jemals dieses Video gesehen hast von diesem einen Illertissen-Fan, der auch ganz alleine im Gästeblock singt und die Mannschaft anfeuert. So stelle ich mir das dann jetzt entfernt auch vor, dass man da einen Einzelnen hat, der.
Genau. Klar, beim Tobi geht das. Ich meine, der ist Ausländer. Ja. Der verdient halt eine Mark mehr. Ja. Der macht dann halt solche Sachen. Ich meine, der ist auch Dortmund-Fan. Ich meine, der ist auch so verrückt und fliegt der wohnt jetzt momentan in Kambodscha, fliegt von Kambodscha nach zum Wembley, zum Champions-League-Finale gegen die Bayern oder fliegt nach Berlin zum Pokalfinale. Ja, also das ist nochmal eine andere Kategorie. Es gibt den einen oder anderen Teil, der auch schon mal auswärts fährt, aber auf Dauer ist das nicht machbar. Also zum Beispiel der Trip in den Irak letzte Woche, den ich eigentlich auch vorhatte, da haben halt echt einige Thais wollten da wirklich hinfliegen. Ich war total überrascht. Und der Trip hätte die, glaube ich, so, da gab es so ein Angebot von einer Agentur, das ist so 1.000 Euro.
Okay, ja gut, das ist ja schon für Deutsche normalerweise nicht unbedingt eben erschwinglich. Da.
Ja, und das muss man bedenken, im Durchschnitt, Durchschnittsverdienst in Thailand liegt bei 200, 250 Euro.
Verstehe. Ja. wo du dann genau dann damit einhergeht. Du hast ja gerade auch schon so angedeutet, manchmal gibt es dann, also auch mal, ja, wenn mehrere Fangruppierungen, die haben nicht unbedingt immer dieselben Einstellungen. Gibt es denn sowas wie, weiß nicht, Auseinandersetzung oder wie ist sowieso das Thema Polizei und Fans? Weil ich kann mal von meiner einzelnen Erfahrung erzählen, als ich in Seoul war im Stadion, habe ich sowas wie Polizeipräsenz, so wie ich das aus Deutschland kenne, eigentlich gar nicht beobachtet oder mir ist das nicht aufgefallen, keine Ahnung. Aber es war alles sehr, sehr, sagen wir mal, friedlich und ohne, dass ich irgendwie, ja, irgendeine Art Bedrohungskulisse irgendwie für mich als Fan jetzt irgendwie da war. Ist
Verstehe, was du meinst.
das in Thailand auch so oder?
Ist eben, ja, ist genauso. Also ist auch verwundert mich auch immer jedes Mal wieder. Also jetzt, wo du das gerade so erwähnt hast, hatte ich jetzt nochmal so dieses Bild vor mir, wenn ich mich gerade in der Südkurve in München vorstelle und ringsrum stehen schwarz bekleidete mit Helm und dann jetzt gerade mal so den Schwenk rüber nach Thailand gemacht und so, ah, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also null, also da ist, du siehst da keine Berittenen vorm Spiel los, sonst, klar, es gibt mal das eine oder andere Spiel, wo halt so mehr oder weniger, wo die Vereine angehalten sind, extra mehr Sicherheitsleute anzustellen und wo die Polizei dann vielleicht mal angehalten ist, dann doch ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen, indem da halt irgendwie ein paar Sixpacks hingestellt werden. Aber das war's, ja, also. Da ist nichts, aber das ist halt auch so, glaube ich, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit Kultur. Da gibt es ja auch keine Zisse oder irgendwie sowas, ja. Das interessiert da halt einfach keine Sau. Allerdings muss man dazu sagen, dass es jetzt auch nicht so ist, dass die sich jetzt da in Thailand nicht aufstehen können und sich halt permanent auf die Köppe hauen. Also ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt da zwei Vereine gegeneinander spielen wie Dortmund Schalke und du hättest keine Polizei, die würden sich plötzlich einfach die Köppe einhauen. Also das ist in Thailand eher unwahrscheinlich. Ich sage nicht, dass das nicht vorkommt. Aber prinzipiell ist es so, dass alles sehr friedlich abläuft, dass sehr viel Gemengelage ist, ja, dass die Fans sich untereinander mischen. Es ist zum Beispiel so, dass die eine Fangruppierung zum Beispiel nach dem Spiel skandiert den Namen des gegnerischen Vereins und die andere Fangruppierung genauso. Also stellt sich vor, man spielt, du hast Dortmund gegen Schalke, ja, und die Schalke rufen BVB, BVB und die, ja, und
Ja,
andersrum.
verstehe.
Ja, und das ist zum Beispiel auch etwas, was der Rainer Maurer, der jetzt in der zweiten Liga bei Angthong Trainer ist, hat das letzte Woche, was haben wir jetzt, heute zum Sonntag, nein, noch diese Woche in der Montagsausgabe vom Kicker in dem Interview, hat er das eben auch nochmal sehr schön beschrieben, dass das, wie das hier eigentlich abläuft, dass man sich eben hier nach dem Spiel untereinander sehr viel Respekt zollt, sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans. Ist nicht immer so, keine Frage. Es gab auch schon Schlägereien, es gab auch schon üble Auseinandersetzungen. Aber die kannst du, glaube ich, auf ein, zwei Mal im Jahr hochrechnen.
Genau, und dann ist es vielleicht eher dieses Phänomen, wenn du ein großes Volksfest hast, passiert ja auch irgendwas, weil du einfach so viele Menschen da hast, die, weiß nicht, darf man Alkohol trinken im Stadion oder ist das nicht der Fall?
Also Punkt 1, es gibt kein alkoholfreies Bier.
Okay.
Also jeder, der gerne Bier trinkt, muss nicht befürchten, dass es irgendwie alkoholfrei ausgeschenkt wird, nur weil da ein Hochsicherheitsspiel ist.
Ja.
Dann ist es so, dass du in Thailand eben, es kommt drauf an, also aufgrund bestimmter Vorkommnisse zum Beispiel, die in der Vergangenheit waren, hält es halt mancher Verein so, dass du im Stadion kein Alkohol trinken darfst. Das heißt, du musst am Eingang dein Bier abgeben.
Moment, du
Das
musst
geht.
es abgeben. Heißt es, es gibt Stadien, wo du dein Bier mit reinnehmen kannst?
Ja, also es kommt auf die Stadien drauf an, aber meistens ist es so, dass du hast nicht, wenn man jetzt mal von den modernen Arenen ausgeht, du hast halt nicht jetzt, wenn ich jetzt die Allianz Arena hernehme, hast du halt jetzt nicht so zwischendrin diese Imbissstände, also im Stadion drin, wo du dann quasi dein Bier holst und dich wieder hinsetzt.
Ja.
Sondern da wird das Ganze, spielt sich das Ganze meistens außerhalb des Stadions ab, sodass du quasi dein Bier mit reinnehmen müsstest ins Stadion. Ja, ins Stadion selber. Aber wie gesagt, wird unterschiedlich gehandhabt bei den Vereinen. Bei manchen ist im Stadion Alkohol-, Trink- und Essensverbot. Da kannst du nichts trinken, nichts essen. auch keinen Alkohol konsumieren, aber du kannst es außerhalb, ja, und dann kommt es auch schon mal vor, dass dann halt irgendwie, keine Ahnung, da wird dann halt irgendwie so eine Bannmeile gezogen, dann heißt es halt, halt im Umkreis vom Stadion, so und so viel gibt es halt kein Bier. Mei, Thailand. In Thailand kriegst du an jeder Ecke Bier, weil alle paar Meter entweder ein 7-Eleven ist, ein Family Mart ist oder ein Garagenladen, der aus einer Garage Bier rausverkauft. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis jetzt noch nie bei, eigentlich kann ich mich nicht erinnern, bis jetzt jemals beim Spiel auf dem Trocknen gesessen zu sein. Also selbst wenn da wirklich mal kein Stand war, der Bier verkauft hat, dann bist du halt einfach irgendwie zum nächsten 7-Eleven gefahren, hast du deine 2-3 Bier geholt beim Regionalliga-Kick oder so und hast dich dann damit auf die Bühne, Tribüne gesetzt und fertig. Hm.
So, so. Ich habe noch einen anderen Punkt hier, der mich die ganze Zeit auf meiner Liste anstarrt, weil der mich echt interessiert. Es ist ein größerer Themenswitch. Und zwar, weißt du irgendwas, weiß nicht, was man vielleicht erzählen kann über nordkoreanischen Fußball? Die haben sich ja auch ab und an mal für eine WM qualifiziert. Und anscheinend spielen die auch nicht schlecht, weil die eigentlich ja immer recht solide Ergebnisse irgendwie haben. Mhm. Hast du da so ein bisschen, weiß nicht, Einblicke, wie da die Liga strukturiert ist? Oder,
Da habe ich so wenig Einblick drin, wie wahrscheinlich die meisten Journalisten oder sonstiges, die sich eigentlich mit der Thematik befassen, das ist 0,01%. Es gibt Nordkoreaner, die spielen ja im, die spielen jetzt nicht zwangsläufig zu Hause, die spielen halt auch im Ausland. Mhm. Das kennen wir, glaube ich, auch von, wenn ich mich recht, ich weiß den Namen nicht mehr, aber wenn ich mich recht entsinne, gab es mal einen bei Bochum.
Okay.
Der ist aus Japan gekommen. Der war irgendwie so halb-halb, der war, glaube ich, so Japan-Nordkoreaner irgendwie. Mm. In Thailand hatten wir auch mal ein, zwei Nordkoreaner, die da gespielt haben. Da gibt es, ich glaube, in Japan spielen halt auch ein paar. Die gibt es schon. Ansonsten frage ich mich in der Regel schon auch, gerade bei den Frauen, was die morgens zum Frühstück essen.
Ja.
Das ist halt schon immer sehr... weiß ich nicht. Also ohne da jetzt wirklich irgendwie Verdacht führen zu wollen, aber es ist schon manchmal sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass zum Beispiel die Nationalmannschaften in Teilen immer auch sehr, sehr viel reisen. Also die bei den Frauen ist es zum Beispiel so, dass die sehr viel unterwegs sind. Algarve Cup spielen oder auch mal wie vor 2-3 Jahren durch Deutschland touren und dann halt gegen Wolfsburg und Bayern München und Duisburg spielen. Mhm. Also das machen die dann halt schon auch. Also die sind, glaube ich, schon recht viel unterwegs und ich glaube auch die U23 zum Beispiel von den Nordkoreanern spielt relativ häufig aus. Die spielen immer mal ganz gerne Freundschaftsspiele gegen Thailand zum Beispiel.
Okay.
Und bis vor kurzem war es auch so, dass du zum Beispiel im asiatischen Verband war es zum Beispiel so, dass Nordkorea keine Heimspiele austragen durfte. Hm. Die mussten halt außerhalb stattfinden. Ich glaube, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr war es, glaube ich, das erste Mal, dass dem nicht der Fall war. Und ich erinnere mich da eben daran, weil eben die Philippinen, die mussten gegen Nordkorea spielen und die waren in dieser riesen Schüssel da in Pyongyang und haben da gespielt und ich habe da Bilder gesehen und fühlte mich glatt irgendwie so an meine Zeiten in der DDR erinnert bei irgendwelchen Volksfestspielen im Zentralstadion mit den riesengroßen Choreografien und Zeugs. Aber ansonsten, wie gesagt, leider weiß ich auch nicht mehr, aber wer weiß, vielleicht komme ich ja irgendwann mal noch auf, finde ich mal irgendeinen, der sich mit dem nordkoreanischen Fußball ganz gut auskennt und kann den dann mal bei Kick It Like Asia befragen.
Darüber würde ich mich sehr freuen, weil das ist so für mich ein Thema, was mich auch doch recht stark interessiert. Und auf meiner Liste steht immer noch, dass ich mal Urlaub in Nordkorea mache und eigentlich wollte ich das auch dieses Jahr mal angehen, aber das ist ein anderes Thema. Bei meiner Recherche zum Thema Urlaub habe ich auch entdeckt, es gibt so diverse Reiseagenturen in Deutschland, die bieten halt so Touren an in Nordkorea. Es gibt auch mindestens eine Groundhopping-Tour, wo man, glaube ich, zwei Stadien oder so sieht.
Die ist nicht ganz günstig. Und zwar weiß ich das deswegen, Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Letztes Jahr, meine ich, wäre das gewesen. Bin mir ganz sicher. Aber noch nicht allzu lange her. War ich beim Fußballspiel in Thailand. Ich war bei Army gegen Korat, war das, meine ich. Und da war ein Dortmunder, der hatte mich angeschrieben, Dortmunder Groundhopper, der hatte mich angeschrieben und er wollte gerne wissen, wo er denn am besten hingehen kann zum Spiel und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, pass auf, ich bin da und da, kannst du gerne hinkommen, wir treffen uns. Und ich habe vor, danach noch zu dem anderen Spiel zu fahren. Und gesagt, getan, haben wir gemacht, wir sind auch zu diesem anderen Spiel gefahren. Und ich war dann im Innenraum, habe meine Bilder gemacht und bla 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 und er war auf der Tribüne. Und nach dem Spiel bin ich dann nur rüber und wollte ihm eigentlich nur sagen, du, pass auf, ich brauche noch ein paar Minuten. Und er stand dann mit ein paar anderen Deutschen drumherum. Und wir haben uns dann draußen vorm Stadion noch getroffen. Und wie es der Zufall wollte, hatten wir so den gleichen Weg zum Stadion raus. Und dann kamen wir mit den Deutschen ins Gespräch, oder ich kam mit den anderen restlichen Deutschen noch ins Gespräch. Und dann, ach, du bist der von Thai-Fußball. Ach, du bist der. Ach ja, ach, guck an. Ja, wo kriegen wir jetzt noch Bier her? Ja, Bier, kaufen wir uns noch Bier. Und dann sind wir da 2 Stunden eigentlich wollte ich zurück in die Stadt, sind wir da irgendwie noch 2 Stunden nach dem Spiel wild in der Walachei rumgelaufen, ja, Bier trinken und haben uns im Endeffekt nur über Fußball unterhalten. Und einer davon war ein ganz, ganz bekannter BVB-Groundhopper, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und der quasi, glaube ich, schon fast überall auf der Welt war. Nur Nordkorea fehlte ihm. Ne? Und das wollte er angehen. Und er meinte eben auch, naja, er hat irgendwie eine Agentur über Spanien und kostet irgendwie 2000 Euro oder so. Mhm. Und das wollte eben Nordkorea, wollte auch auf jeden Fall noch machen, ja.
Ja, wenn du fanatisch Stadien sammelst, in denen du warst, dann gehört das halt auch dazu. Da muss man das halt machen. Das.
Ja, absolut, aber ich wäre ja schon froh, wenn ich in meiner Lebenszeit es noch schaffe, alle Stadien in Thailand abzuklappern.
Wie viele gibt es denn, weißt du das?
Ich habe gestern für unser Forum die Geotags für die Stadien der Regionalliga rausgesucht, was knapp über 90 sind. Mhm. Und das ändert sich ja jedes Jahr. Erstens ändern sich die Mannschaften und zweitens ändern sich auch teilweise die Stadien. Und dann habe ich wieder festgestellt, das ist einfach unmöglich, weil ich weiß gar nicht, war eine Stadt war gewesen, ich weiß nicht mehr, welche das war, und da war ein Umkreis von 2 Kilometer, waren 3 große Stadien. Ja. Und du hast halt meistens, dass du entweder ein Stadion von einer Sportschule, du hast ein Stadion vom IPE, das IPE heißt Institute for Physical Education, also Institut für Sporterziehung, wenn man das übersetzen will. Gibt es halt noch ein Provincial Stadium, also ein Provinzstadion oder ein Municipality Stadium. Dann haben die Vereine teilweise halt ihre eigenen Stadien. Und ich glaube, da werde ich wahrscheinlich nie fertig werden. Aber ich schätze mal, es gibt wahrscheinlich, naja gut, wenn man jetzt erste, zweite Liga zusammennimmt und plus die 90 aus der dritten Liga, ich schätze, keine Ahnung, 400 Stadien in Thailand oder so. Wobei man natürlich grundsätzlich sagen muss, dass die Stadien in Thailand schon sich alle sehr ähneln. Du hast halt eine Haupttribüne, ja, du hast eine Laufbahn, du hast einen Platz und wenn du Glück hast, ist gegenüber auf der anderen Seite noch so aus Metall noch so eine Tribüne irgendwie aufgebaut. Und es gibt ganz, ganz wenige reine Fußballstadien und es gibt ganz, ganz wenige Fußballstadien, die auch den Verein gehören. Interessanteste Projekt momentan, habe ich heute wieder ein Bild gesehen, ist das Stadion Ratchaburi. Die bauen momentan gerade ihr eigenes Stadion, reines Fußballstadion, das in den Entwürfen schon ziemlich toll aussah. Und das normalerweise baust du in Thailand auch nicht zwangsläufig komplettes Stadion aus Beton. Weil, also A, Kosten und B, die Zuschauer könnten ja wieder weg sein, nämlich ein näheres Stadion. So eine metallrote Bühne, die kann ich immer mal schnell wieder abschrauben.
Ja.
Und umso bemerkenswerter ist, dass die in Ratchaburi das Ding komplett aus Beton bauen, ziemlich krasses Dach oben drauf schmeißen, so, ich glaube, 15.000 Zuschauer oder so. Das ist schon äußerst bemerkenswert. Also das Stadion in Buriram, wo 33.000 reingehen, ist komplett aus Stahl. Eben nicht aus Beton. Mhm. das war so das erste im Privatbesitz befindliche Stadion in Thailand. Ich persönlich war da noch nie, ich persönlich werde da auch nie hinfahren, aus persönlichen Gründen.
Okay.
Und aber ansonsten gibt es schon so ein paar Schmuckstücke in Thailand von Stadion her, die man gesehen haben sollte. Ich denke mal, auch in Vietnam gibt es auch so ein paar, was dann halt meistens auch so die größeren Nationalstadien sind. In Singapur hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Stadien zum Beispiel. Gut, Japan ist natürlich für einen Hopper auch immer interessant, klar.
Klar. Ich muss noch mal fragen zu Thailand und Fußball. Wie finanzieren sich denn die Vereine? Macht man das alles über Sponsoren oder ist es wie, weiß nicht, hat man irgendeinen Mäzen oder Scheich manchmal dahinter, der dann irgendwie aushilft?
Also es ist beides.
Ah, okay.
Also Gewinn machen sie jedenfalls nicht. Ich wüsste keinen thailändischen Verein, der Gewinn macht. Es ist alles ein Minusgeschäft.
Mhm.
Das ist halt leider auch so ein bisschen das Problem. Das ist halt so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsproblem, was es halt zum Beispiel in Thailand gibt, aber das kann man, glaube ich, auch getrost für, also dieses Modell an sich kann man getrost auch für viele Länder in Asien anwenden.
Okay.
Weil es einfach so ist, dass diese Fußball-Club-Kultur, aus der unser europäischer Fußball entspringt, die gibt es da nicht.
Mhm,
sondern dann ist es... Es würde eher dementsprechend, wenn wir sagen, es ist ein Franchise, würde wohl dem eher fast am nächsten kommen.
Hm.
Du hast zum Beispiel in Südkorea ist es halt so, dass du hast entweder Vereine, das sind Vereine, die gehören einer Stadt oder Provinz, und du hast halt Vereine, die gehören halt, das sind halt sogenannte Werksmannschaften.
Also genau, zum Beispiel, zu einem Unternehmen dann.
Also zum Beispiel Yeonbuk Hyundai ist halt die Werkself von Hyundai. Dann hat Samsung eine Werkself. Da ist das Erstaunliche, dass Samsung jetzt hergeht und erstmals Sponsoren hat, die nichts mit Samsung zu tun haben. Also quasi Samsung-fremde Sponsoren.
Kennst du einen Hintergrund, warum die das machen?
Nee, da bin ich noch nicht dahinter gekommen, aber ich werde das dann, Südkorea wird auch noch ein Thema bei Kick It Like Asia sein. Ich hoffe, dann werde ich das auch noch rauskriegen. Aber ich glaube, es hat was mit Finanzen zu tun.
Okay, ja, klar.
Ja. Und in Japan ist es so, dass du, das ist noch ein bisschen krasser, das sind eigentlich fast alle bekannten Vereine Werksmannschaften. Nur kriegt man das nicht mehr so mit. Die hießen früher beim Namen der Werksmannschaft, aber jetzt halt nicht mehr. Die hat man irgendwann mal, als die J-League professionalisiert wurde, hat man die abgelegt. Also Kashiwa Reysol zum Beispiel ist die Werkself von Hitachi.
Ah, okay.
Ja, Jubilo Iwata ist die Werkself von Yamaha. Gamba Osaka ist die Werkself von Panasonic. Da braucht man ja nur mal auf die Werbung vorne auf dem Trikot draufschauen, dann sieht man das dann schon wieder.
Mhm.
Ja? Aber die haben die Namen zum Beispiel alle abgelegt. In China ist es ein bisschen anders. Da ist es jetzt aber so, dass die Vereine, zumindest die Bekannten, die jetzt auch mit viel Geld um sich schmeißen, dass da halt zum Beispiel große chinesische Firmen wie Alibaba, dürfte vielleicht dem einen oder anderen was sagen, da Anteilseigner an Vereinen sind. Und die entsprechend so viel Kohle haben, dass sie die einfach rauspulvern. In vielen Vereinen stecken auch Firmen, Investoren drin, die sich ihr Geld im Immobilien gemacht haben. Als in China vor ein paar Jahren also ein Immobilienboom war.
Mhm.
Daher kommt das halt zum Beispiel auch mit Guangzhou Evergrande, die jetzt kürzlich, also zweimal Champions League-Sieger und kürzlich bei der Clubweltmeisterschaft zum zweiten Mal gespielt haben. Das geht hauptsächlich auf einen Investor zurück, der sein Geld im Immobilienbereich gemacht hat. Im Mittleren Osten, Nahen Osten sowieso die Scheichs. Also
ja, klar.
Saudi-Arabien, Katar, das sind alles, gehört da irgendwelche Scheichs aus der Scheichfamilie. In Bahrain ist es, glaube ich, auch nicht viel anders. Im Zentralasien mit Usbekistan, Tadschikistan und so weiter, da mag es noch ein bisschen anders sein, weil das ist so ein bisschen so, ich nenne es mal so russisch angehaucht. Ja, das muss man sich dann schon eher so in die Richtung vorstellen. Und in Südostasien bzw. in Thailand ist es halt so, dass es gab halt irgendwann mal die Regel pro Provinz ein Club und dann konnte man da halt einen Club gründen. Und der, das war der halt dann mit 10, der gesagt hat, oh, ich habe da jetzt Bock und ich mache das jetzt. So, jetzt da die natürlich auf, wenn die dann permanent die Kohle rauspulvern, weil es denen gerade Spaß macht und dann nach einem Jahr feststellen, oh, ich habe ja eigentlich gar kein Geld mehr. Und eigentlich Sponsoren habe ich eigentlich auch nicht. Ja, nee, also wenn jemand den Club übernehmen will, dann kann er ihn übernehmen. Ja, dann ja. kommt halt irgendein anderer, der übernimmt den dann, der radiert dann erstmal alles aus, was vorher da war, quasi sozusagen. Also der gibt dann ein neues Vereinslogo, ja, und dann nimmt man gleich noch neue Vereinsfarben am besten dazu und so weiter.
Am besten nochmal komplett neue Spieler.
Ja, das sowieso. Und das ist jetzt zumindest mal so grob gesagt für die unteren Ligen. Natürlich in der ersten Liga und in der zweiten Liga ist es jetzt weniger so, da ist die Fluktuation nicht so groß. Da, weil natürlich dann auch irgendwo in Anführungszeichen beständiger Erfolg da ist, muss man da halt auch nichts ändern. Mhm. Und es ist dann halt so ein, es sind halt größten, es sind zum Teilweise Politiker, Ex-Politiker, Leute aus der Wirtschaft, die in den Vereinen stecken und die finanzieren sich halt dann eben zum Teil über Sponsoren und die finanzieren sich über die TV-Gelder. Das kann man, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Plus natürlich das Geld, was der Präsident dann aus der eigenen Schatulle halt.
Okay. Was ist denn die, weiß nicht, ich habe immer so im Kopf, wenn ich jetzt an asiatischen Fußball denke, wir haben Japan und Südkorea schon ganz gut in Europa so an Spielern vertreten. Was ist denn die dritte Nation, die kommt? Also die meisten würden jetzt China vielleicht sagen, weil die ja gefühlt zumindest mehr im Fokus kommen, aber... Mhm. Aber man, ich glaube, in Wolfsburg hat man, glaube ich, letztes Jahr irgendwie einen Spieler verpflichtet, der aber, glaube ich, nicht einmal gespielt hat. Also ist das realistisch, dass in ein paar Jahren mehr Chinesen in Deutschland spielen werden? Oder ist das eher so, weiß nicht, Wunschgedanke von irgendwelchen Leuten, die denken, sie könnten dann in China besser die Bundesliga vermarkten?
Aktuell würde ich sagen, letzteres. Ah, okay. Für den Moment. In Zukunft ist nicht ausgeschlossen, allerdings dürfte die Zukunft noch ein bisschen anhalten.
Okay, ja.
Das dürfte noch ein bisschen dauern. Es ist halt so, dass was in China momentan passiert, ist nicht ganz uninteressant. Die versuchen jetzt, die chinesische Super League zu pushen. Und die Vereine, die da jetzt Kohle für Jackson Martinez ausgeben und so weiter, werden definitiv keinen Gewinn machen. Aber es ist denen scheißegal, weil die so viele Kohle haben, dass denen das vollkommen Wumpe ist und ich deshalb auch 75 Millionen Euro pro Jahr für einen Ibrahimovic nicht für unrealistisch halte.
Okay.
Aber das Hauptproblem ist ein anderes und gleichzeitig schafft sich China mit diesen Importen wiederum ein eigenes Problem. Das muss man ganz klar so sagen. Es ist aber in Thailand auch nicht anders. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit es in der chinesischen Liga eine Ausländerbegrenzung gibt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eben genau solche Granaten nach China verpflichtest, wo soll denn der chinesische Spieler seine Spielpraxis herkriegen? Wie soll der sich denn weiterentwickeln?
Ja.
Wie gesagt, das ist in Thailand auf einem anderen Level runtergebrochen, ja nicht viel anders. Wenn die Vereine hauptsächlich gerne Spieler verpflichten, ausländische Spieler mit Vorliebe Stürmer und Abwehr. Ja. Die Thais sind auf internationaler Ebene schlecht im Abschluss.
Jetzt kann man sich fragen, warum.
Das mag einer der Gründe sein, der jetzt hier impliziert wird. Ein anderer ist natürlich auch die Ernährung. Weil wenn ich mich natürlich nur von Reis ernähre, statt mal ein Steak zu essen, dann kriege ich auch keinen Mumm in die Knochen. Ja, hört sich ganz billig an, aber so ist es halt nun mal. Also kommt ja auch viel auf die Ernährung drauf an. Und aber grundsätzlich alleine von der Spielpraxis, von der Spielerfahrung her, die geht den Jungs halt einfach ab. So. Und das ist das gleiche Problem, was du im Endeffekt in England hast, wenn du hinschaust und du siehst, da spielen so ein Haufen Ausländer und die ganzen guten englischen Nachwuchsspieler haben keine Chance. Tottenham macht es gerade anders. Das haben wir auch gestern beim Länderspiel gesehen. Mit Ali mit 19 Jahren. Also Tottenham geht gerade so ein bisschen einen anderen Weg als die anderen englischen Vereine. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass in Zukunft zum Beispiel Klopp bei Liverpool das ähnlich machen wird, dass er auch viele oder einige junge Spieler aus dem Nachwuchs einbauen wird und denen eine Chance geben wird, statt einen überteuerten Ausländer zu kaufen, wenn es für ihn nicht zwingend notwendig wäre. Mhm. Und das ist ein Problem, das auf den chinesischen Fußball in Zukunft, glaube ich, zukommen wird. Das Abschneiden der chinesischen Vereine trotz dieser Star-Einkäufe in der Champions League ist jetzt nicht gerade berauschend. Also die hauen jetzt nicht gerade jeden an die Wand. Mhm. Und das Grundproblem ist auch noch ein anderes und das liegt halt in der Basis. Und diese Basis versucht China momentan gerade zu schaffen.
Meinst du mit Basis, dass man quasi ganz viele, also von Grund auf Fußballvereine unten hat und so einen vernünftigen, weiß nicht, Unterbau hat an Amateuren und dann Schritt für Schritt quasi...
Nein, das meine ich noch nicht mal, sondern ich meine, dass man momentan sehr viele... Also es gibt einen Namen für dieses Projekt, den ich aber leider nicht weiß, aber auf jeden Fall für den nächsten Monat bei Kick It Like Asia ist ja das Schwerpunktthema chinesische Super League geplant, insofern verrate ich dir schon mal relativ viel.
Ja.
Hatte ich vor, wenn der Termin klappt, mit einem zu sprechen, der eben in dieses Projekt involviert ist und dieses Projekt geht im Endeffekt darum, dass man 100.000 Kinder gewinnen, die besten 100.000 Kinder gewinnen und ausbilden will, zu Nachwuchsfußballern. Das heißt, man will so eine Art Leistungszentren bilden, man will Erfahrung aus dem Ausland reinholen. Ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel erst gelesen, per Zufall, dass zum Beispiel der Ex-Hoffenheim-Trainer, dessen Namen ich vergessen habe, nicht Gisdol, sondern ich glaube noch einer davor.
Habe ich leider auch nicht im Kopf.
Der ist in China, der arbeitet zum Beispiel auch bei Guangzhou Evergrande. Ja, und der arbeitet da mit Scolari zusammen. Und er ist da so für den ganzen Jugendaufbau und so weiter zuständig. Du hast halt natürlich schon diese größeren Vereine, die dann versuchen mit Unterbau und so weiter. Aber prinzipiell geht es den Chinesen erstmal darum, Talente zu sichten und diese auszubilden. Nicht zwangsläufig in Vereinen.
Mhm.
Und diese zu fördern. Und das machen sie momentan massivst. Da hauen die momentan, also der Staat haut da momentan extrem viel Kohle rein. Es ist insofern alles, was da momentan passiert, ist insofern nachvollziehbar, als dass wenn man die Entwicklung Chinas in den letzten 15 Jahren beobachtet hat, dass sie halt so ein Machtstreben haben. Dass sie dieses Streben danach haben, die Größten und Besten zu sein.
Ja.
Und dass sie das im Fußball nicht sind, juckt sie am meisten, vor allem natürlich jetzt unter diesem neuen Präsidenten, der selber, wie er sagt, Fußballfan ist und das eben jetzt geändert werden soll. Weil wenn du schaust, hast du immer noch in China, also Leichtathletik, Gymnastik, Gewichtheben, lauter solche Sachen, wo die Chinesen erfolgreich sind,
aber
eben nicht im Fußball. Jetzt sind sie noch nicht mal sicher, ob sie, es ist noch ein Spieltag, und es ist noch nicht mal sicher, ob China sich für die dritte und letzte Runde der Qualifikation zur WM 2018 qualifizieren kann. Und die sind noch nicht mal direkt für die Asienmeisterschaft 2019 qualifiziert.
Da ahnt man, wie weit weg die noch davon sind, quasi diesen Anspruch vielleicht zu erreichen, dass man ganz, ganz oben mitspielt und zu den Top-Nationen gehört. Ich verstehe. Ja.
Thailand hat vor ein paar Jahren in einem Freundschaftsspiel, da ist Thailand mit einer U23 angetreten, die mittlerweile allerdings im Kern aus der A-Nationalmannschaft besteht, ist da hingefahren und hat die Chinesen 5-1 besiegt in China. Das hat das gab einen Aufschrei in China, war unfassbar. Also die Spieler, die mussten hinterher Entschuldigungsbrief schreiben, ja. Und der Trainer Camacho, der musste oder ist dann halt auch zurückgetreten. kann sein, es gibt Gerüchte, dass sie eventuell auch gegen Camacho gespielt haben. Also ist auch möglich, ja, weil es gab dann, glaube ich, ein Jahr später gab es dann ein Rückspiel, da hat Thailand gegen China gespielt und dann haben die Thais verloren. Also, aber die Schmach war halt damals so groß, ja, und es gibt wirklich ein paar gute Spieler in China, aber es fehlt noch so, es fehlt noch so das Letzte, ja, und du hast halt auch so eine Bündelung von guten Spielern, zum Beispiel eben bei Guangzhou Evergrande und bei Shanghai SIPG, die halt das Gros der Nationalmannschaft halt stellen. Und ansonsten ist es mit der Qualität eben in der Liga auch nicht so weit herbestellt. Und der TV-Vertrag, der jetzt wohl abgeschlossen wurde oder abgeschlossen werden soll, das Angebot, ist wohl offensichtlich, wie man hört, auch nur eine Bubble. Quasi, also das Geld, was der TV-Anbieter bietet, ist die Liga nicht wert. Sondern es ist halt quasi, weil eben jetzt diese ganzen Transfers getätigt wurden, dass man dann, man weiß ja, das ist immer noch eine kommunistische Partei, ist immer noch ein kommunistisch-kapitalistischer Staat, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn halt die Regierung hergeht und sagt, hey, du Fernsehsender, du jetzt mal überteuer das Angebot, weil ganz viel Geld und weil wir Nummer eins werden wollen. Ja, dann machen die das halt.
Genau, dann wird es so gemacht. Ja. Ach Sven, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Was ich noch wissen möchte, so zum Abschluss,
ja,
was muss ich mir, also wenn ich mal in Thailand bin, welches sollte das Stadion sein, was ich mir zuerst angucke und welches Bier sollte ich trinken?
Puh. Wow, das ist schwierig.
Beide Fragen oder nur eine von den beiden Fragen?
Nee, die erste Frage. darf ich zwei Stadien nennen?
Mach zwei Stadien. So viel Zeit sollte sein. Dann nehme ich mir auch 3 Wochen Zeit, um in Thailand Urlaub zu machen.
Ach, die sind nicht so weit auseinander, das geht. Also wenn ich zwei Stadien benennen müsste, dann wäre das erste Stadion das Pat-Stadion von Thaiport. Das ist eigentlich, auch wenn mich jemand fragt, wo er hingehen soll, er möchte gerne ein Spiel in Thailand sehen, er kennt sich nicht aus, ist es eigentlich auch so die Nummer eins, die ich sage. Aus dem einfachen Grund, weil das Stadion ist nahe der Sukhumvit Road. Diejenigen, die schon mal in Bangkok waren, werden wissen, welche Straße ich meine. Das ist halt so ein bisschen Stadtzentrum, Touri-Zentrum, pulsierende Ader der Stadt. Und von da aus ist man in 5 Minuten am Stadion. Der Verein ist so ein bisschen das Millwall Thailand, sag ich mal, ist in einem der ärmsten Viertel Bangkoks, wo sich auch die Großteil der Fans rausrekrutiert. Direkt hinterm Stadion hast du die Docks, da sind die ganzen Hafencontainer. Es ist ein kleines Stadion, wo vielleicht 6.000, 7.000 Leute reingehen, reines Fußballstadion. Und von der Haupttribüne, und jetzt komme ich, von der Haupttribüne aus, am Sonnenuntergang, die Skyline von Bangkok ist unschlagbar.
Okay.
2, Bangkok Class FC, ist ein bisschen außerhalb von Bangkok, ist in Pathum Thani draußen, muss man ein bisschen mit dem Taxi fahren, aber ist insofern einzigartig, als dass das Stadion nur über 3 Seiten verfügt. Du hast eine Haupttribüne und 2 Hintertortribünen, fast, glaube ich, 12.500 Zuschauer, wurde jetzt vor 2 Jahren ausgebaut. Die Gegengerade ist frei, weil das Grundstück möchte der Besitzer des Vereins nicht kaufen. Es gehört einem Automobilhersteller und als der halt dann so mitkriegte, was da halt so losgeht mit Thailand und Fußball und dass da Interesse wäre, halt diese eine Seite noch zu kaufen, hat der das so überteuert, dass dann der Präsident gesagt hat, könntest du mich mal am Arsch lecken. Das Interessante an dem Stadion ist aber die Hintertortribüne der Heimfans, weil die ist aus Beton und die sieht auch nur nach Beton aus, aber die ist sowas von steil und groß. Also wer einfach mal bei Google reinschmeißen, Leo Stadion, Bangkok Glass, und dann werdet ihr schon sehen, was ich meine. Ich war selber noch nicht da oben gestanden, ich war nur auf der Auswärtsseite. aber das ist wirklich echt faszinierend zu sehen, diese riesengroße Hintertortribüne, die steil da hochgeht, das ist schon echt Wahnsinn. Und Bier, Changbier.
Okay, Sven, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und empfehle am Ende nochmal allen Leuten, dass sie Kick It Like Asia, deinen Podcast, hören sollen. Und auch wenn sie noch mehr wissen wollen, da glaube ich eine ganze Menge erfahren werden. Und wenn man noch auf thai-fußball.com geht, dann erfährt man auch noch eine ganze Menge mehr. Ich bedanke mich und ja, mach's gut.
Ich habe zu danken. Tschüss.
Ciao.